so good to me. Monday morning, it was all I hoped.
Guten Morgen. Hier ist Radio Frei, hier ist Sebastian Viktor und hier ist der Espresso-Plausch. Carsten Rose ist immer noch im Urlaub und baut Strandburgen. Ich rede jetzt mit Sergei Lochthofen. Guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, bei dem schönen Sonnenschein. Hätte man gestern nicht gedacht. Da war es ja trüb und die Welt ging unter. Naja, schöne Weihnachten im Grün.
Ja, genau. Das hatte die... Herr Lochthofen, ich bin total durcheinander. Also ich weiß ja überhaupt nicht mehr, wo wir anfangen sollen.
Ja,
mutmaßliche Abhöraktion in den Fraktionsräumen der CDU. Mike Moring fällt bei der Vorstandswahl der Bundes-CDU krachend durch. Vielleicht eine Strafe für den Flirt mit der AfD. Mike Moring wird wiederum in Thüringen zum Landesvorsitzenden gewählt. Vielleicht eine Belohnung für den Flirt mit der AfD?
Das haben Sie schon mal sehr schön eingefädelt. Das stimmt schon alles. Ich brauche ja gar nichts mehr kommentieren. Also es ist schon bemerkenswert, dass die Thüringer CDU da ausschert und offensichtlich hier in eine ganz andere Richtung marschiert, als es vielleicht in der Zentrale bei Angela Merkel vorgesehen ist. Ich meine, man muss ja nach wie vor sagen, AfD ist eine antieuropäische Partei. Das heißt, es ist fragwürdig, wie diese CDU, die ja nun Kohl, Merkel und anderen verpflichtet ist, mit denen koalieren will und was dabei am Ende rauskommt in Deutschland, falls es tatsächlich diese Entwicklung gibt. Und dass es gerade in Thüringen passiert, ist bemerkenswert. Natürlich, wer erstmal in die Opposition muss, der steht der Kopf nach anderen Dingen, aber dass dann sozusagen so trotzig Moring wirklich ein sehr gutes, passables Ergebnis bekommt, zeigt ja schon, dass an der Basis der CDU weit mehr im Gange ist, als es sich die Zentrale denkt.
Unsere Thüringer CDU tickt ein bisschen anders als die Bundes-CDU, oder?
Naja, die Thüringer ticken schon immer ein bisschen anders. Das ist in der Geschichte nicht immer nur gut gewesen. Denken Sie mal dran, Thüringen war das erste Land, was richtig braun war in den 30er Jahren. Wir sind zwar schon ein Stückchen weiter, fast 100 Jahre später, aber man muss sagen, da gibt es Besonderheiten. Und wenn man noch die Sachsen dazu nimmt mit Pegida und schauen Sie doch mal den Namen Moring, nicht den Namen Moring, sondern den Ramelow in dem Fall. Da kommt die Justiz kurz vor der Wahl aus Sachsen und will da noch eine Geschichte aufwärmen, wo es um Anti-Nazi-Protest geht. Das ist ja schon bemerkenswert, dass im Nachbarland die noch weiter sind. Ich habe jetzt ein paar Pressestimmen gehört aus dem Ausland, wo es um Pegida ging und da haben ganz offen, glaube ich, dänische und auch österreichische Zeitungen geschrieben, ja, das Sachsen und Dresden ein braunes Eckchen ist von Deutschland. Also da müssen wir aufpassen hier im Osten insgesamt, dass wir nicht in diese Ecke wieder geraten wie in den 90er Jahren.
Ist das eigentlich das gleiche Amtsgericht, was schon gegen Lothar König vorgegangen ist?
Ja, aber da haben die mehrere davon, hat man das Gefühl, im Land. Das heißt also, die beschäftigen sich sehr viel intensiver mit denen, die sich den Nazis in den Weg stellen, als sich mit den Nazis zu beschäftigen. Das ist ja auch auffällig gewesen. Schauen Sie mal, Thüringen genießt hohe Anerkennung, da man in einem Ausschuss, Untersuchungsausschuss sich mit dem NSU-Geschehen beschäftigt hat. Und da ist ja auch einiges zutage gefördert worden. Also dieser ganze Hintergrund, wie kann sowas passieren? Wie können die ganzen Strukturen des Verfassungsschutzes, des Staates, des Innenministeriums an den Dingen vorbeischauen, der Polizei? In Sachsen ist Ähnliches nicht passiert. Das heißt, man hat sich da vornehm zurückgehalten, obwohl die Herrschaften ja nun aus Sachsen heraus die meisten Taten begangen haben. Also da haben wir schon eine Situation, wo mehrere Fakten aneinandergereiht doch ein ziemlich schiefes Bild ergeben. Und da sollte man schon in Dresden mal überlegen, ob man das unbedingt will. Und Pegida ist eine offensichtlich fremdenfeindliche Entwicklung. Ich würde mich nicht wundern, wenn da plötzlich eine Partei darauf entsteht. Das wird der AfD natürlich nicht gefallen. Bis jetzt versteht die sich ja fast als Sprachrohr, als parlamentarisches davon. Aber diese Entwicklung ist nicht ausgeschlossen. Die Leute kriegen ja auch Ehrgeiz, wenn sie merken, dass sie Zehntausende auf die Straßen bringen.
Herr Lochthofen, auf dem Parteitag der Thüringer CDU taucht plötzlich nach 5 Jahren Altministerpräsident Dieter Althaus wieder auf. Und er wirbt für eine Kooperation zwischen CDU und AfD. Sehen Sie bei Althaus irgendwelche Ambitionen? Wittert Althaus Morgenluft?
Naja, er kam erstmal ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Wer ihn etwas länger kennt, weiß, dass er natürlich noch eine Rechnung offen hat. Er hat es nicht verwunden, dass die ganze Entwicklung mit seiner Absetzung damals und seinem Rückzug doch auch mit ihm als Person was zu tun hat und nicht einfach nur ein Putsch war von Lieberknecht und vielleicht von der Parlamentspräsidentin. Das heißt, Frau Diesel, die jetzt auch als Vize wiedergewählt worden ist, das heißt, da hat er noch eine Rechnung offen und versucht natürlich im Hintergrund auch die Fäden mitzuziehen, nicht nur Bernhard Vogel, auch er. Mike Moring ist ja einer ihrer, sag ich mal, Proteges, einer von denen, die jetzt, sag ich mal, auch bewerkstelligen sollen. Dass er so offen sich gegen Berlin gestellt hat in dieser Rede und so offensichtlich zur AfD tendiert, das zeigt, dass die CDU in Thüringen schon immer etwas ausgeschert ist ins Rechte. Und das passt aber zum Land eigentlich nicht so 100%. Wir haben ja eine ganz andere Entwicklung. Man muss es wirklich sagen. Also da sind einfach, sag ich mal, zu überlegen, welche Mehrheiten sollen denn das sein, die da angesprochen werden. Und ich vermute mal, dieser Weg würde CDU weg von der Mitte führen, da wo die meisten Wähler sind, in Richtung, wo sie dann doch etwas länger sich auf die Opposition einstellen muss. Das müssen die jetzt entscheiden.
Meinen Sie, dass der Rechtsruck möglicherweise der CDU attestiert wird, ein bisschen was mit der neuen Landesregierung zu tun hat, dass es vielleicht die Folge ist, sozusagen die Kehrseite?
Nein, ich glaube, die Thüringen tendierte man schon immer dazu. Sie sehen ja, eine ganze Reihe von Entscheidungen sind ja in Thüringen früher getroffen worden, beim Landeserziehungsgeld und andere Sachen, die sehr theoretisch waren in der CDU verankert, aber, sag ich mal, nicht zum Tragen gekommen sind, allenfalls in der CSU in Bayern. Da hat sich schon sozusagen so ein Geist breit gemacht hier in Thüringen, also wir sind das Bayern des Ostens irgendwo, und man versuchte auch in diese Richtung Politik zu machen, die aber aus meiner Sicht einfach zu diesem Ländchen nicht ganz passt. Man kann nicht einfach kopieren, das was in Bayern passiert, das hat einfach einen anderen Hintergrund. Und insofern entscheidet natürlich die CDU jetzt in dieser Form, wenn sie sagt, ja, wir wollen mehr rechts, wir haben jetzt auf lange Sicht keine Chance oder sehen auch keine Chance mit der SPD oder mit jemand anders oder mit den Grünen etwas zu machen. Das Ganze waren ja nur so ein Geflirte mit den Grünen von Moring. Also wenn man das so sieht, dann hat man das Gefühl, es ist doch eine ganz andere CDU, die man da anstrebt. Und ob diese CDU Mehrheiten hier in diesem Land organisieren kann, das muss man sich natürlich fragen, aber ich bin ja nach wie vor überzeugt davon, Regierungen werden nicht gewählt, sondern abgewählt. Das heißt, wenn die Rot-Rot-Grün nicht allzu grobe Fehler machen, hat die Opposition das ohnehin schwer.
In der aktuellen Zeit ist ein ganz schöner Artikel, wie ich finde, überschrieben mit dem Titel House of Cards. Das ist eine amerikanische Fernsehserie, in der es um die Machtentwicklung und Machtintrigen im Weißen Haus geht. Und der Autor dieses Artikels hat die Thüringer Persönlichkeiten, Politikpersönlichkeiten jeweils mit einer Rolle versehen daraus. Haben Sie den Artikel gelesen?
Ja, ich habe den gesehen. Ja, es ist natürlich ein schönes Spiel, ein journalistisches Spiel. Es ist auch okay, ich meine, so unterhaltsam zu lesen, so etwas. Aber ich glaube, da wird unser kleines Thüringen doch ein bisschen größer gezeichnet, als es ist. Also wir sind ein 2-Millionen-Land mit, sagen wir, sehr gemütlichem Hintergrund. Also ich würde nicht sagen, dass wir hier tatsächlich diese großen Kabale und diese großen Intrigen, großen Geschichten haben.
Schade eigentlich. Ich dachte, wo jetzt Wetten, dass aufgehört hat, könnten wir dem ZDF eine neue Show anbieten, die Thüringen-Show, weil die Nachrichtenlage scheint das ja herzugeben.
Nein, ich glaube, das ist jetzt übertrieben. Wir neigen ja dazu, sag ich mal, uns viel größer und viel bedeutender zu fühlen, nur weil Goethe sich bei uns mal rumgetrieben hat oder Bach hier geboren ist. Also im Augenblick spielen wir in Deutschland natürlich nur eine kleine Rolle. Es gab eine gewisse Aufregung durch den Wechsel zu Rot-Rot-Grün und durch Ramelow als ersten linken Ministerpräsident. Aber Sie merken ja schon die Nachrichtenlage der letzten Woche, bis auf die Sache aus Dresden und diesem Amtsgericht und seinen Entscheidungen, ist ja eigentlich nichts mehr passiert, und Sie werden feststellen, in 2-3 Wochen interessiert sich kein Mensch mehr für dieses Thüringen, sei denn es passiert was Außergewöhnliches, wovon ich in Thüringen eher selten ausgehe.
Ich muss nochmal eine Frage zur Thüringer CDU. Der Spiegel schreibt von Tricks bei der Regierungsübergabe. Umweltministerin Anja Sigismund fand eine leere Ministeretage vor. Ähnliches wird aus der Staatskanzlei berichtet. Verbunden wird das mit sozusagen der Aussage, dass die CDU ein schlechter Verlierer sei. Nun meine Frage an Sie, ist das Ist das nicht gang und gäbe beim Regierungswechsel, dass man da sozusagen die Etagen leert?
Nein, das ist unterschiedlich. Das ist wirklich auch eine Frage der Souveränität des Einzelnen, der das macht. Und da wissen wir auch im Minister, Ämter kommen Leute mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Also ich würde es im Sinne von Thüringen ja immer begrüßen, dass man das vernünftig macht, sachlich macht und dann auch tatsächlich hilft, wenn es geht, dem anderen gut ins Amt zu kommen. Es geht ja nicht nur um die persönliche Rache oder persönliche Gefühle an dieser Stelle, sondern tatsächlich um das, worauf die Herrschaften irgendwann mal geschworen haben. Also für dieses Land das Beste zu tun. Dass sie das dann nicht können aus kleinlichen persönlichen Gründen, das ist eine andere Geschichte und das passiert natürlich immer wieder. Ich weiß noch, damals beim Wechsel von Kohl zu Schröder sprach man sogar von Bundesbrenntagen. Das heißt, dass viele Akten nach diesen vielen Jahren, die Kohl im Amt war, einfach dann verbrannt worden sind, vernichtet worden sind. Das gibt es immer wieder und das ist ein Zeichen von mangelnder Souveränität, nicht mehr und nicht weniger. Und ich sage jetzt mal, das gibt Spielchen, Tricks bei den ganzen Übergaben, dass man Leute noch befördert, die einem politisch loyal gegenüber sind, die dadurch auch versorgt werden. Das ist eine positive Seite, würde ich gar nicht mal so schlimm finden. Auf der anderen Seite haben die anderen natürlich dann einen geringen Spielraum, gut qualifizierte Leute selbst hierher zu holen. Das ist dann die negative Seite. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, die am Anfang natürlich schmerzen und auch unangenehm sind, aber nach einem halben Jahr auch vergessen sind. Insofern ist dieses kleinliche Verhalten an dieser Stelle, glaube ich, nicht gut.
Aber wahrscheinlich, also es kommt doch öfter vor bei Regierungsübergaben. Es ist gar nicht so die Ausnahme, ne?
Ach, es sind Menschen, die da handeln und wir möchten sie immer besser haben und erwarten immer von Politikern, dass sie besonders klug und besonders tapfer sind. Das sind viele von denen nicht. Die sind durch sehr unterschiedliche, sag ich mal, Kriterien an diese Macht gekommen. Manchmal könnte man nicht an ihnen vorbei. Manchmal waren sie fachlich gut, manchmal waren sie die besseren Intriganten. Das ist alles wie im richtigen Leben. Insofern sind sie fast wieder bei ihrer Serie.
Ja, wie im richtigen Leben. Also Komisches und Tragisches ist ja irgendwie häufig nebeneinander, dicht beieinander. Die Angriffe auf die Büros der Linkspartei nehmen nicht ab. Sind das einzelne Verwirrte oder muss man sich das schon, verfestigen sich da Strukturen und muss man das vielleicht in Zusammenhang mit den Pegida-Demonstrationen denken?
Also Pegida würde ich jetzt nicht einfach dazu bringen, weil Thüringen diesbezüglich ja noch nicht sehr auffällig ist. Auf der anderen Seite, es gab eine sehr erhitzte, emotional aufgeladene Situation, diese Übergang von einem CDU oder einer CDU-Ministerpräsident zum linken Ministerpräsident, dass im Umfeld dessen relativ, sei jetzt mal, unüberlegte Menschen, die vielleicht extrem zu extrem neigen, natürlich auch Dinge machen, die nicht akzeptabel sind. Jede Form von Gewalt ist in der politischen Auseinandersetzung grundsätzlich tabu und abzulehnen. Das ist okay, das muss man schauen, ob das noch sich wiederholt oder ob das nur jetzt, sage ich mal, dieser Übergangssituation geschuldet ist. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, gestern kam ja der Bericht oder zumindest der Hinweis darauf, dass die Zahl von Übergriffen seitens der Rechtsradikalen deutlich zugenommen hat. Insofern, sage ich mal, wäre es ja eine gute Betätigung für sächsische Gerichte, die ja nun in besonderer Weise mit dem Thema zu tun haben, auf sehr unterschiedliche Weise. Wir wissen ja, bei Pegida sind ja auch eine ganze Reihe Leute dabei, die dem rechtsextremen Hintergrund zuzurechnen sind. Da hätte man natürlich gut zu tun. Und wenn man das nicht macht, dann fördert man solche Sachen. Und die werden dann auch ermuntert, so etwas zu tun. Insofern muss man das weiter beobachten. Aber ich glaube nicht, dass man daraus schon eine große Welle, sagen wir, eines neuen Rechtsradikalismus sofort ableiten kann. Ernst nehmen sollte man es in jedem Fall.
Das glaube ich auch. Ich sehe eben die geistige Nähe dadurch, dass die erste Amtshandlung der neuen Landesregierung der Abschiebestopp war, ne? Und das eben sehr gut in die ausländerfeindliche Richtung dieser Pegida-Demonstrationen eigentlich passt. Und von daher.
Das ist sicherlich jetzt, Sie sind ein sehr nachdenklicher junger Mann.
Vielen Dank.
Konstruieren Zusammenhänge, die, glaube ich, bei denen, die da losziehen, nicht unbedingt gegeben sind. Da geht es einfach, Frust abzuladen, sagen, das geht doch gar nicht, was ist denn hier los? Und dann versucht man das mit Gewalt zum Teil zu machen. Das ist eine ganz andere Kategorie. Ich glaube, so fein wie in Ihrem Kopf geht es da nicht zu.
Ja, vielleicht ist das auch ganz gut so, oder ich weiß es nicht. Apropos nachdenklich, ich habe noch mal eine andere Frage. Und zwar war ich am Wochenende in Leipzig.
Sie treiben sich ja ganz schön rum in der Gegend.
Ja, das ist soweit ja nicht. Ne? Und 2015 oder so brauchen wir nur noch 38 Minuten, habe ich gelesen, wenn die Bahn fährt.
Wenn sie, wenn sie vorher bezahlt haben bei der Deutschen Bahn. Mal sehen, wie der Preis inzwischen ist.
Das kann sein. Das,
38
das,
Minuten, okay.
Ja. Also ich war in Leipzig im Zeitgeschichtlichen Forum. Und dort
das ist jetzt praktisch das Zentrum, wo wissenschaftliche Arbeit betrieben wird, mit dem Hintergrund der Forschung DDR und praktisch ein Museum fast ist. Und das muss man den Zuhörern natürlich erklären, dass das wichtig ist, dieser Flecken mitten in Leipzig.
Genau, das ist ein wichtiger Flecken Zeitgeschichte. Dort gibt es regelmäßig Ausstellungen und zur Zeit ist da gerade die Ausstellung Unter Druck, heißt die. Und dort wird das Verhältnis von Medien und Politik behandelt und ausgestellt. Unter anderem ist da das Handy von Kai Diekmann zu sehen, wo in Dauerschleife der Anruf von Ex-Bundespräsident Christian Wulff abzuhören ist. Sehr interessant. Ich will aber eigentlich auf was anderes. Und zwar hat diese Ausstellung einen Raum, in der es ausschließlich um die Presselandschaft in der DDR geht. Dort ist auch ein schönes Zitat von Ihnen übrigens ausgestellt.
Ja, die haben mich angefragt, das passiert mir öfter mal. Es sind ja nicht viele, die sich noch heute bereit erklären, also zu dieser Zeit der DDR etwas zu sagen. Und die meisten haben ja im Widerstand gestanden. Inzwischen haben wir ja ein Volk von 95% Widerstandskämpfer. Und 5% haben die DDR offensichtlich auch anders noch erlebt. Und insofern kommt man immer wieder auf mich zurück. Es sind ja meistens dann Absolventen der Sektion Journalistik, also des ehemaligen sogenannten Roten Klosters, zu denen ich zähle. Maybrit Billner übrigens auch, aber die äußert sich nicht gern dazu, die erinnert sich nicht gern an diese Zeiten. Gern muss man es ja auch nicht machen, aber man muss es natürlich machen. Insofern, wenn die fragen, versuche ich ihnen zu antworten. Und insofern war es klar, dass ich dann irgendwo bei dieser Ausstellung irgendwo mit dabei sein muss.
Ich bin hier in Thüringen groß geworden und habe auch als Jugendlicher die Volkswacht gelesen, die gab es bei Saalfeld und ich habe die immer von hinten angefangen, wie glaube ich viele gelernte DDR-Bürger, weil man dann schneller am Unterhaltungsteil war sozusagen. Und
naja, Unterhaltungsteil, das muss man ja sagen, es waren ja nur 8 Seiten damals und meistens war ein bisschen Spott da hinten drauf, ja.
Ich wollte Sie fragen, in diesem Raum zur Presselandschaft in der DDR ist ein Telegramm ausgestellt, was an die Chefredaktion aller DDR-Zeitungen ging. Dort als Absender des Telegramms steht Abteilung Agitation. Ja. Und dieses Telegramm beschreibt ausführlich, wie die Mondmission der Amerikaner Apollo 15 zu beschreiben sei. Nämlich einspaltig, maximal zweispaltig und das Mondlandeunternehmen soll gar nicht direkt kommentiert werden. Vielmehr, so Zitat aus dem Telegramm, sollen die Zeitungen den barbarischen US-Imperialismus anprangern. Nun meine Frage. Sie waren ja Nachrichtenredakteur beim Volk. Und mich würde interessieren, wie man sich das praktisch vorstellen muss, wie damals Zeitung gemacht worden ist. Haben Sie solche Telegramme auch auf den Tisch gekriegt oder war das nur für die oberen Chefs? Wie lief das ab?
Naja, dann braucht man eigentlich eine ganze Stunde, weil da muss man ins Detail gehen.
Das habe ich mir gedacht,
Es gab immer wieder natürlich seitens dieser Agitprop-Kommission, da saßen ein paar Leute, die sich im Auftrag der Parteiführung und Spitze da Gedanken machen, die schickten das Ganze entweder verschlüsselt, wenn es besonders geheim war, zum Beispiel wenn der Honecker bei Kohl in Bonn war. Da gab es ganze detaillierte Anweisungen für 3 Tage, wie viele Seiten kommen, welche Reden sind und was man gerne, sagen wir mal, größer haben möchte, kleiner haben möchte und so weiter. Das landete dann meistens aber auf dem Tisch des Chefredakteurs, der das dann mehr oder weniger geschickt sozusagen auf der Seite gestaltete, also dann den einzelnen Kollegen sagte, was zu tun ist. Also ich habe solche Sachen nur im Nachhinein im Papier Wulst, der so übrig geblieben ist von das Volk, noch gesehen gehabt und mir ein paar Dinge hingelegt. Aber so viel war das nicht. Vieles wusste man natürlich ungefähr aus Erfahrung. Ich habe mal Dienst gehabt, da war das berühmte Camp David-Abkommen. Das heißt, im Nahen Osten tat sich was zwischen Israel und Ägypten. Die Unterzeichnung hatte man gut im Westfernsehen schauen können. Um 8 Uhr abends irgendwann passierte das. Und um 10 kam immer noch keine Meldung und irgendwann kam dann eine klitzekleine Meldung und da hieß es dann, die muss auf einer inneren Seite. Das heißt, alles, was unangenehm war, wo sich im Westen was tat, wo auch was Überragendes passierte, wie die Mondlandung, das Ganze wurde dann eben halt versucht zu dirigieren und man hatte ja immer Angst, der Westen wird dadurch attraktiver, sodass dieser Hinweis kam, jawohl, wir müssen da unbedingt den Imperialismus entlarven. Und damals lief ja noch der Vietnamkrieg und andere Dinge. Es gab ja Möglichkeiten, dann auch das Kontrastprogramm zu liefern. Das war immer doch eine Situation, wir haben das sowas heute nicht, aber wenn man sich so anschaut, gibt es ja auch eine kritische Diskussion heute darüber, wie wird zum Beispiel über den Ukraine-Krieg Russland und Ukraine berichtet. Die Russen würden jetzt schon auf die Hinterbeine gehen und sagen, gibt es gar keinen Krieg, das ist ein innerer Konflikt. Natürlich ist es ein Krieg. Und dann ist immer die Frage, wie kritisch, wie überlegt, wie vernünftig man das macht. Damals war das auf Anweisung natürlich alles.
Herr Lochthofen, ganz vielen Dank. Wir haben schon leicht überzogen, aber das macht nichts. Das
auf
ist
keinen
es
ja, Fall. Uns ne? kann ja niemand dazu zwingen, irgendwelche Zeiten einzuladen.
Ich finde, das ist es wert. Ich verabschiede mich und wünsche eine schöne Woche. Und wir hören uns entweder mit mir oder mit dem Carsten Rose, das weiß ich gar nicht genau, nächsten Montag wieder.
Na, bis dahin haben die das beide geklärt und sie haben ihn gefunden.
Ja, ich schreibe ihm mal eine SMS an den Strand. Mal sehen,
alles
ob er
reagiert. Ich freue mich. Na?
Ich danke.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.